Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
Lange nicht gehört. Hier ist die Viererkette, der FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen mit mir, Florian Eiserle, mit meinen Kollegen Johannes Graf.
Servus.
Und Robert Götz.
Servus.
Und einem Spieltag, der eine kleine Serie beim FC Augsburg zu Ende gebracht hat, nämlich die Serie von 7 Spielen saisonübergreifend ohne Sieg. Davon waren es, glaube ich, 6 Niederlagen, ein Unentschieden. Ja, stimmt, genau, die letzten 5.
Stimmt.
Und 3:1 hieß es am Ende gegen den FC St. Pauli. FC St. Pauli, da habe ich mir wirklich gedacht, das zeigt mittlerweile, wenn ich an die Spiele von St. Pauli denke, welchen Weg jetzt der FC Augsburg gemacht hat. Weil die letzten Spiele von St. Pauli, weiß ich noch, die waren, da hat Pauli das Stadion umgebaut und waren eher so die Etablierten. Da kam Felix Lutz zum FCA. Und mittlerweile sind 14 Jahre vergangen seit dem letzten Aufeinandertreffen. Und der FC Augsburg hat einen Weg gemacht, wo er tatsächlich in der Pole ist. Und das hat man tatsächlich auch mal, und da kommen wir zu etwas sehr Positivem, finde ich, auch auf dem Spielfeld gesehen, wer der Verein mit 14 Jahren Erstliga-Erfahrung ist und wer der Aufsteiger ist.
Also die erste Halbzeit war der FCA schon sehr dominant, ohne jetzt bis zum Schluss richtige Torchancen erspielt zu haben. Da haben wir schon gemerkt, dass die Rädchen noch nicht so ineinander greifen, habe ich gefunden. Aber die Umstellung, die der Jes Torobo vorgenommen hat, auf die Dreierkette, hat gefruchtet, ja, mit dem Pressing. Und ich muss sagen, war von St. Pauli in der ersten Halbzeit ein bisschen enttäuscht, weil die haben da relativ wenig getan. Es waren ein paar Nadelstiche, wo man dann auch schon gesehen hat, das ist alles nur ein bisschen fragil beim FCA. Aber ich finde, im Endeffekt war es ein verdienter Sieg. Und weil du sagst, das ist schon so lang her, der St. Pauli ist ja der Saison, das war 9-10, sind sie als Zweiter aufgestiegen, der FCA war Dritter. Ist dann gegen Nürnberg hängen geblieben, wo man Jost Luhukay vorgeworfen hat, dass er so defensiv gespielt hat, beide Spiele. Mhm. Und St. Pauli ist dann abgestiegen und das Jahr drauf ist der FCA dann aufgestiegen. Und dann haben sie die Wege nicht mehr gekreuzt.
Ja, ich war da tatsächlich irgendwie gefühlt bei jedem Spiel, auch in Hamburg, weil es irgendwie der Zufall wollte, dass man da öfter noch in Hamburg war. Da hatte ich noch keine Kinder. da weiß ich noch, da gab es einmal die Szene, da ist Felix Lutz kurz vorher von Pauli zum FCA gewechselt und dann haben die Pauli-Fans geschrieben, Felix winkt mal. Dann hat er gewunken und dann haben sie, Pauli war damals 7., der FCA 14., da haben dann die Pauli-Fans gewunken, Felix, du hast dich sportlich verbessert. Das war damals die Begründung, warum Felix Lutz da hingegangen ist. Aber das nur als Beispiel, also das war eine ganz andere Zeit, in der diese Vereine sich das letzte Mal gegenüberstanden. Ja, aber das heißt...
Wobei, das Interessante finde ich ja dabei, dass man nicht nur St. Pauli hinter sich gelassen hat, sondern auch den Hamburger SV. Oh, also, ja. Wenn wir bei Hamburg sind, das ist ja eigentlich irgendwie die größere Überraschung noch, dass dieser Verein ja auch irgendwie, dass dem der FCA total enteilt ist, was ja irgendwie undenkbar gewesen wäre eigentlich mal.
Ja, genau. Ja, und dann, das muss mir vielleicht noch ganz erzählt werden, das waren auch legendäre PKs mit Holger Stanislaski, der damals keinen Trainerschein hatte und dann hat André Drusen das, glaube ich, gemacht. In der PK keine Frage an André Drusen, währenddessen Holger Stanislaski schon mit einem Bottich, glaube ich, 1 Liter schwarzen Kaffee und die ganze Hand voller Sieglerringe, wie so ein, also aber noch eine Zweitverwertung in Hamburg hat, einen Zweitjob. Und dann sind nach dem PK alle zu. Ja, das waren schöne Tage.
Der FCA schon einen Kontrast geliefert mit Jost Luhukay.
Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Aber da genug der
Kontrast hatten wir am Sonntag auch, wollte ich natürlich dann. Nein, um es auch zu sagen, ich sehe es auch wieder, Robby, es war wirklich ein sehr intensives Spiel, in dem der FCA überlegen war. Ich finde, über die Qualität des Spiels kann man der vor allem in der ersten Hälfte schon streiten. Also es war schon echt viel Stückwerk, viele Fehler, aber letztlich hat sich auch in den Statistik gezeigt, dass der FCA sehr überlegen war. Die hatten da auch relativ viele Torschüsse, ich glaube 11 oder was, schon in der ersten Hälfte gegenüber 2 oder so gleich von St. Pauli.
Expected Goals Wert 1,2.
Also deswegen auch die Chancen, dann die Riesenchance von Essende dann kurz vor der Pause und so. Also der FCA war sehr überlegen. Ich sehe es auch so, St. Pauli wurde schon sehr viel gelobt, aber ich glaube, die kommen jetzt gerade so in der ersten Liga an und sehen, dass es dann doch irgendwie ein großer Sprung ist zwischen der ersten und zweiten Liga.
Also was mich überrascht hat, in der Mixzone und dann, wo alle FCA-Spieler von einer sehr guten ersten Halbzeit gesprochen haben, da habe ich erstmal ein bisschen gestutzt, bis man dann so mal zum Überlegen kommt. Also vom Taktischen her war es schon gut. Die Vorgaben, die sie gehabt haben, zurück zu den Basics, defensiv sicher stehen, pressen, das haben sie über die Weite. Das war das wirklich Gute in der ersten Halbzeit, obwohl man dann bei 1, 2, 3 Kontern, die der St. Pauli einfach nicht gut ausgespielt hat, sagen wir, hat man schon gemerkt, dass da schon noch ein bisschen was fehlt. Aber das war das Gute, was sie betont haben, dass sie einfach defensiv relativ gut gestanden sind.
Also ich kann sagen, ich habe die Aufstellung gesehen und habe gedacht, oh Gott, nee. Also jetzt haben wir wieder die Situation, es kommt ein Aufsteiger und du spielst, das hatten wir ja unter Enrico Maaßen auch, eine Dreierkette gegen einen Aufsteiger zu Hause. Also da habe ich mich an letztes Jahr Darmstadt, zumindest was die Aufstellungskonstellation angeht, ein bisschen erinnert gefühlt, weil ich dachte, bitte jetzt nicht wieder so tun, als ob St. Pauli Inter Mailand ist. Ja. Aber es war tatsächlich, und da schließe ich den Kreis dann, tatsächlich in dem Fall, glaube ich, gut, weil das war jetzt vielleicht die erste Dreierkette seit langer, langer, langer Zeit, die tatsächlich funktioniert hat beim FCA.
Ja, gut, die Ausrichtung war ja ganz anders als wie unter Maaßen.
Das war eine sehr offensive Dreierkette, muss man sagen. Das war, also teilweise waren ja Wolf und Giannullis rechts und links außen. Also deswegen, wie es im Maaßen auch schon immer gesagt hat, man kann die Dreierkette unterschiedlich interpretieren, aber er hat sie natürlich immer sehr defensiv interpretiert und gegen St. Pauli, es war eine sehr offensive Interpretation. Und da hat man dann schon gesehen, dass Wolf, wo er da seine Qualitäten hat.
Genau, Wolf ist jetzt eher weniger der Wegbeißer im defensiven Bereich, sondern jemand, der ja auch als offensiver Mittelfeldspieler angefangen hat und dann immer weiter nach hinten gezogen worden ist. Und ist da, glaube ich, kein Zufall, dass er das Tor gemacht hat. Und waren teilweise eigentlich permanent auf Höhe der Mittellinie eigentlich gestanden, wenn der FCA den eigenen Ball hat. Also schon sehr weit hoch. Und so kann es dann auch mal funktionieren.
Also, was auch überraschend war an der Aufstellung, es waren 6 Neuzugänge. Und Frank und Jeka, ich glaube, zweimal trainiert.
Nur einmal.
Dann sofort Startaufstellung. Hat er aber gerechtfertigt. Aber man sieht schon, wohin der Weg geht, dass der FCA da Neuzugänge geholt hat, die sie schon als Stammspieler sehen. Und die anderen, die Verdienten, die ja da sind, die Qualität in der Breite besser machen, aber strampeln müssen, dass sie der Startelf bleiben. Ja,
ja, Frank Onyeka, bekannter für mich, der viel englischen Fußball guckt, der meint, er fand eher mega den Transfer, weil das ist ein Transfer, wo er gedacht hat, da hat der FCA, wie sagt man hier, einen Mann, den Hintern noch ein bisschen zu weit unten für den, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, mir sagte der jetzt auch wenig bis nix, Frank Onyeka bis Sonntag, aber das scheint wohl einer zu sein, der durchaus den einen oder anderen guten Kick spielen kann. Ja. Ja, aber gut fand ich wirklich mal, dass es eine Dreierkette war. Also da kommt dir vielleicht auch das Personal jetzt mal eher entgegen. Gut, mit dem Babo auf rechts wäre das, glaube ich, auch möglich gewesen, dass du so eine Art von Dreierkette spielst. Aber dass du jetzt mal wirklich offensiv das Ganze, aber von der ganzen taktischen Ausrichtung, das ist ja eigentlich auch Torup-Fußball, deutlich selbstbewusster das Ganze gestaltest, als es vielleicht in anderen Dreierketten der Fall war. Ja, vielleicht wollen wir noch kurz ins Spiel gehen. Es gab durchaus schon eine wackelige Situation, trotzdem mit Giavogi. Also es war ja der Ansatz, dass man gesagt hat, man hat zuletzt viele Gegentore bekommen. In der Spieltagspressekonferenz gab es ja Fragen der Mitglieder, fand ich auch interessant. Also wenn man so mit einem ganzen anderen Ansatz hingeht. Ich glaube, einer hat gefragt, warum kriegt sie eigentlich so billige Gegentore?
Wie in der D-Jugend. In der D-Jugend immer. Irgendwas mit der D-Jugend, ja.
Ja, genau. Ja. Gar nicht so schlecht.
Pointiert gefragt. Aber Jess hat gesagt, gute Frage.
Ja, gut, das hat er bei allen Fragen gesagt. Das hat er bei Aussagen, also der weiß, was Mitglieder spielt.
Die waren aber gut von den Mitgliedern. Ja. Also der Junge, der da aufgestanden ist, sehr, sehr höflich. Alle Fragen waren...
Fair, aber muss man sagen, wir sollten jetzt halt eher nicht fragen, was sein Lieblingsgetränk ist. Das würde ein bisschen strange wirken. Aber das ist eben der Vorteil von Mitgliederfragen, richtig, dass die mal ein bisschen, sagen wir,
zu fragen, was er am Weihnachten macht, wie er Weihnachten feiert.
Ja, und vergleichen mit der D-Jugend brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt.
Auch nicht. Genau, das wird uns eher nicht so verziehen. Ja. Aber waren tatsächlich, also fand ich gut, dass das Jess gesagt hat, ja, das weiß er auch nicht. Und der Erklärungsansatz oder der Lösungsansatz für Sonntag war, dass man tatsächlich jetzt mal mehr defensive Stärke reinbringen mit Maxi Bauer und den beiden bisherigen Innenverteidigern eine Dreierkette etabliert und dem mit den genannten Schienenspielern. Das hat funktioniert, auch wenn es, wie gesagt, mit Giavogi zum Beispiel diese wackelige Situation gab. Aber wir haben es vorhin gesagt, also die erste Halbzeit 1,2 irgendwas Expected Goals gegenüber 0,1. Also muss man nicht immer alles so viel drauf geben, aber das ist Ausdruck einer sehr starken Dominanz gewesen, die in der ersten Halbzeit, auch wenn die großen Chancen bis auf die von Essende noch gefehlt haben, auch wenn es sie erstmal noch nicht gab.
Aber das war natürlich schon ein Riesending. Und wenn er das macht, gut, Marius Wolf hat es dann gleich nachgeholt nach der Halbzeit, aber den muss er einfach machen. Ja, also.
Das war Ruben Vargas, glaube ich, der den Ball von rechts serviert hat, flach rein und Genau, und dann, wenn er, also ja, eigentlich, den muss ein Bundesliga-Stürmer eigentlich machen.
Ja. Torwart hat es auch gut gemacht, aber den muss er eigentlich, den muss er machen.
Ja. Kommen wir aber noch zu den anderen positiven Dingen. Also Marius Wolf, glaube ich, gute Sache. Hat jetzt sein Premierentor, Premieren-Startelf-Einsatz gehabt und auch sehr schöne Bude. Kommt ihm, glaube ich, auch zugute, dass er das dann gleich so gemacht hat. Und ich finde, Nedjeljko Labrović hat eine echt gute Partie gemacht, ne?
Ja, also man hat jetzt schon gesehen, allein aufgrund seiner Größe, wobei wir das ja nicht unbedingt immer thematisieren wollen, wie groß ein Torhüter hier sein muss und kann. Aber ich finde, es gab so ein paar Szenen, auch gerade diesen Ball, den er mit dem Übergreifen hält. Also da hat man schon gesehen, es ist ein Vorteil, wenn man eine gewisse Größe als Torhüter mitbringt. Und ich finde, manchmal wirkt es noch ein bisschen, ja, also er hat so eine komische Abwehr mit seinen Händen manchmal, wie er den dann so spektakulär irgendwie den Ball wegpatscht. Aber ich glaube, das ist einfach sein Spiel. Aber insgesamt hat er wirklich einen sehr sicheren Eindruck hinterlassen, hat dann auch gerade diese eine Glanzparade, die dann ja das 2:2 bedeutet hätte. Ich glaube, das war so die wichtigste Szene eigentlich dieses Spiels. Und dann möchte ich nochmal kurz einhaken. Die erste Hälfte finde ich, manchmal gab es Wackler, aber ich fand eigentlich, noch mehr gewackelt hat man dann tatsächlich so nach diesem 1:2 Anschlusstreffer, und da hatte man wirklich eine Phase, wo man schon auch gesehen hat, das hätte dann tatsächlich nochmal in eine andere Richtung gehen können, obwohl das Spiel ja total im Griff des FCA war. Haben wir auch den Trainer und Sportdirektor nach dem Spiel angemerkt, dass das eigentlich so die Phase war. Daran muss man sich noch ein bisschen messen lassen. Da hat man dann so die Souveränität abgegeben in dem Spiel, und ich glaube, das ist ja auch das Gute, dass man zwar jetzt zu Hause 3:1 gewonnen hat, aber schon noch Ansätze gab, was man verbessern kann.
Und gegen Pauli muss man auch sagen, auch gegen dieses Pauli, was erkennbar noch Anpassungsproblematiken in der Bundesliga zeigt, alles andere als ein Sieg wäre an dem Sonntagnachmittag auch einfach viel zu wenig gewesen, auch für die Ansprüche, die der FCA mit diesen, da kommen wir später noch zu sprechen, Transferaktivitäten jetzt mittlerweile hat. Ja. Ansonsten auch noch, ich fand Tietz gut. Also der ist ein Pauli-Experte offenbar. 8 Spiele gegen Pauli, 5 Tore. Der hat, finde ich, gut gemacht und wirklich sensationell schönes Tor. Frank Onyeka, diesen Willi Sagnol-Gedächtnisflanke da aus dem Halbfeld. Und Philipp Tietz, der das Ganze da so reingebuchtet hat. Sehr schön. Ja,
ja. Ich glaube, der war on the fire, Philipp Tietz. Also dann hinterher in der Mixzone, so angesprochen auf seinem Bankplatz, hat man schon gemerkt, da fühlt er sich nicht wohl, ja. Und da will der möglichst schnell wieder weg.
Ja, der hatte die Phase auch so vor dem Pokalspiel. Da war es ja auch so, dass Steve Mounier dann ausgefallen ist, obwohl Torup immer so auf das Duo Mounier-Sende in der Vorbereitung gesetzt hat. Und dann ist er da zum Einsatz gekommen, hat da schon ein Tor gemacht. Da hat er sich gedacht, ja, okay, jetzt bin ich so der Stammspieler, habe mich erstmal gefestigt. Dann saß er gegen St. Pauli doch wieder auf der Bank und der hat jetzt wieder getroffen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Torup aus der Nummer rauskommt. Aber ich glaube, das ist so, er sammelt momentan immer so Argumente für sich. Aber wie es der Robby schon gesagt hat, also ich glaube, er war nicht unbedingt zufrieden dafür, dass er
soll,
ja auch kein Spieler sein, ist klar.
Ja.
Er hat es dann noch, finde ich, gut abmoderiert, so sehr kurze Antworten gegeben. Da haben wir dann so gemerkt, okay, der Philipp Tietz ist heute nicht besonders gut drauf, wenn er angesprochen wird auf seinen Bankplatz. Und da bin ich jetzt mit gespannt, wie sieht das in dieser Woche vor dem Spiel gegen Mainz entwickeln wird.
Vielleicht war er auch wegen was anderem auch noch angefressen, weil ich habe unter der Woche das vielleicht witzigste Video auf dem Social-Media-Account des FC Augsburg gesehen. Da ging es darum, dass Philipp Tietz die aktuelle FIFA, also PlayStation-Spiel, ja, hat jeder Spieler so eine Karte, wo er dann entsprechende Werte hat, schießen, passen, laufen, defensiv, offensiv, Physis. Und da hat man ihm dann die aktuellen Werte von ihm präsentiert. Und er war ernsthaft persönlich angegriffen, weil er so schlecht aus seiner Sicht bewertet worden ist. Er hat gemeint, irgendein Programmierer hat ein persönliches Problem mit ihm und er möchte die Karte, normalerweise kriegen die dann geschenkt und die nehmen ihn mit nach Hause und stellen ins Wohnzimmer. Er hat gesagt, ich möchte auch nicht haben, weil die ist richtig schlecht. Und bei Passen hat er sich sehr stark unterrepräsentiert gefühlt. Er hat gesagt, es kann nicht sein, er hat 6 Vorlagen gemacht letztes Jahr, was soll das Ganze? Dribbling war ihm fast wieder zu gut, weil er gesagt, er dribbelt ja nie. Da kann man ihm auch 10 von 100 geben, ist wurscht. Und da war er richtig angefressen, sehr witzig. Wer es nicht gesehen hat, könnt es gerne nachholen.
Wird das angepasst während der Saison?
Ja. Also es gibt dann so Informkarten und sowas, aber eigentlich gibt es so eine Grundkarte und so. Und die ist eigentlich schon die harte Währung. Ja. Also da war er richtig angepisst. Also war keine gute Woche für Philipp Tietz bis zum Anpfiff. Aber ist ja auch gut, wenn einer mit so einer Wut im Bauch spielt. Ist ja soll sich bei Philipp Tietz ja bezahlt gemacht haben. Und ich glaube tatsächlich, dass Philipp Tietz im Zuge der Transferaktivitäten auch ein ganz wichtiger Spieler dahingehen werden sollte, weil du hast jetzt wirklich einen brutalen Durchsatz gehabt. Also rein nominell, das stimmt nicht ganz eigentlich, sind es 20 Neuzugänge, also sind die ganzen Leihrückkehrer
da
dabei.
Da gibt es ganz unterschiedliche Rechnungen.
Ja, das ist wohl wahr. Aber da gibt es eben nicht so viele, um das noch zu Ende zu finden, da gibt es nicht so viele Spieler, die, sagen wir, das Gesicht, das immer noch sehr junge und frische Gesicht des FC Augsburg werden können und sein können. Aber da gehört Philipp Tietz dazu. Und deswegen, ich habe ihn ja fußballerisch manchmal kritisch gesehen zuletzt, aber ich finde, das ist jemand, der aufgrund seiner Persönlichkeit jetzt auch in dieser Saison eine wichtige Rolle zuteil werden könnte. Ja.
In dem Zusammenhang hat mich und auch Robby mich so ein bisschen überrascht, wie dann der Mannschaftsrat zusammengestellt worden ist vor dieser Saison. Also gerade so Spieler wie Philipp Tietz, wie Elvis Redzepi, die kommen da gar nicht vor. Also wo ich sage, das sind eigentlich so die Spieler, die jetzt schon länger da sind. Wie gesagt, wenn du so eine Mannschaft hast, die wahnsinnig viele Neuzugänge, wahnsinnig viel Fluktuation hat, dann müsste man eigentlich schon zumindest auf einem bestimmten, ja, in diesem Mannschaftsgremium da schon 2, 3 verankern. Und jetzt hat man natürlich dann Mats Pedersen, nichts gegen Mats Pedersen, aber der wird wahrscheinlich ein Ersatzspieler sein. Dann hast du Fredrik Jensen, auch da muss ich sagen, der ist leider sehr oft verletzt und wird dann nicht spielen. Also du hast dann den Mannschaftsrat, der irgendwie gar nicht so die Mannschaft auf dem Platz repräsentiert. Also klar, Jeffrey Covelleo ist noch da, aber also ja, deswegen, ich bin da total bei dir. Also Tietz und auch Redzepi, der finde ich auch ein ordentliches Spiel gemacht hat, hat mich auch positiv überrascht jetzt, so die Anfangsphase der Saison. Also solche Spieler hätte ich da auch erwartet. Aber gut, man muss jetzt nicht im Mannschaftsrat sein, um auf dem Platz laut zu sein und die Mannschaft mitzunehmen. Aber ja.
Sag mal, gerade die zwei, die können natürlich auch das Spiel mit den Fans, ja, Tietz und Redzepi, die können da auf dem Spielfeld auch die Fans animieren die und die, da läuft es hin und her. Stimmt. Also.
Und Redzepi war letztes Jahr auch stellvertretender Kapitän. Also ist vom stellvertretenden Kapitän zum nicht mal mehr Mitglied im Mannschaftsrat erstmal schon ein harter Aufschlag, ja. Also aber jetzt bleiben wir noch kurz beim Spiel. Wir müssen da natürlich küren einen Spieler des Spiels und da sind wir ein bisschen kontrovers. Weil, wen würdest du da sehen, Yoga?
Ja, ist total überraschend, Marius Wolf. Aber ja, ich finde schon, also man hat jetzt gegen St. Pauli wirklich gesehen, was er kann, wo sein Potenzial ist, dass ihm das auch wahnsinnig liegt, dieses System mit einer Dreierkette, wo er den offensiven Schienenspieler gibt. Hatte ja auch in der ersten Hälfte dann eine gute Aktion mal, wo er den Torabschluss von Redzepi vorbereitet und dann auch das Tor hat er eben richtig schön gemacht. Also deswegen wäre es mein Mann des Spiels, war so ein Türöffner mit diesem 1:0. Aber du hast bestimmt einen anderen Spieler.
Ich habe einen anderen, weil es soll ja kontrovers. Nee, also ich fand tatsächlich Frank Onyeka schon sehr stark. Also der war für mich eine komplette...
Der Vorgeschichte, ja.
Genau, mit einem Training, genau, mit einem Training mit der Mannschaft auf Länderspielreise mit Nigeria gewesen, einer von vielen Nationalspielern, die der FCA jetzt hat. Das ist nicht nur gut, aber erstmal ein Ausdruck von Klasse, die du dir geholt hast natürlich. Aber Frank Onyeka erstmal im defensiven Mittelfeld oder im defensiv zentral ist ja die 6, ist Jakic, aber sagen wir auf dem weiteren zentralen Bestandteil Stabilisator und tatsächlich auch viel Offensivankurbelung, also diese wirklich sehr schöne Vorlage zum 2-0 war es, ja, von Philipp Tietz.
Ja, hatte auch den ersten Torschuss, ja. Der eben dann so ein bisschen vom Fuß rutscht dabei. Also ja, hatte glaube ich noch eine Torschuss dann, ja, wenn ich alles täuscht, wo er dann Ball zu Ersende rüberspielen wollte.
War der Konter dort.
Genau, da hat er dann ein bisschen sich einen Ball zu weit vorgelegt, aber ja.
Also ich war auch überrascht, sagen wir mit 2, 3 Trainings oder eins, so nach 2 Tagen so ein Spiel hinlegen, das zeigt mir, ich hoffe, da kann man, glaube ich, noch mehr erwarten.
Ja, also deutet darauf hin, dass da jemand ist, der tatsächlich große Klasse hat und die dann hoffentlich auch regelmäßig einbringt, ja. Aber jetzt machen wir vielleicht einfach die nächste Kategorie, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann sind wir nämlich bei Marius Wolf. Nämlich, da hätte ich den von Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Das kennst du schon, Robby. Ja? Das sind 80er Jahre. Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Weil Marius Wolf ist natürlich aus sportlicher Sicht hungrig, wie er gezeigt hat, wie der Wolf ist unleashed, wie der FC Augsburg das auf seiner Social-Media-Kanälen kundgetan hat. Und noch dazu, und das soll hier nicht unerwähnt bleiben, es gibt von Ronald Reng das Buch die zu den Fußballerkarrieren, der Traum-Bundesliga. Ja. Okay. Und das hat er, da hat er so getan, dass er aber das nicht mehr wüsste. Ich habe das Buch aber gelesen und wurden, also es ist übrigens sehr lesenswert von Ronald Reng, der in einer Langzeitstudie drei Fußballtalente waren es damals. Begleitet hat. Einer davon war eben Marius Wolf und die heißt Der große Traum. Drei Jungs wollen in die Bundesliga. Wenn ihr das noch nicht gelesen habt, lest das. Das ist wirklich sehr interessant, durch welche Irrungen und Wirrungen die drei Jugendspieler da gehen. Gab es Leute, die das vielleicht noch einen Tick ernsthafter angenommen haben als Marius Wolf vielleicht oder sowas, der ja ein bisschen so der Luftikus ist, die es nicht geschafft haben. Marius Wolf ist der einzige von den dreien, der es in die Bundesliga geschafft hat. Und eines der Grundnahrungsmittel in seiner damaligen Jugendzeit war tatsächlich, wenn es mal was zu feiern gab, die Benjamin Blümchen-Torte.
Und ich habe ihn, hab ihn drauf angesprochen. Ja. Auf deinen Hinweis hin, aber er konnte sich nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber er hat gesagt, ja, backen konnte er damals noch nicht. Dann also
die
hat
Benjamin
halt,
Blümchen-Torte konnte sich nicht mehr
erinnern. Die konnte sich nicht mehr so richtig erinnern. Er weiß nur, dass es irgendwie Kuchen gab, aber jetzt inzwischen backt er selber und deswegen...
Würde ich auch sagen an seiner Stelle, würde ich vielleicht nicht sagen, weil Benjamin Blümchen-Torte sollte nicht verschwiegen werden. Ja. Aber machen wir halt jetzt. Also in diesem Buch ist zu lesen davon, dass die Benjamin Blümchen-Torte eine große Rolle gespielt hat, zusammen mit Semmeln von der Aral, die in ihm angeholt worden sind. Also ein bisschen, was man halt macht, muss man auch jetzt mal relativieren, was man halt macht, wenn man 16, 17, 18 ist, dann ist man, da gucken wir jetzt vielleicht nicht auf, dass man
und
die...
Da ist ja auch nicht so wie bei unserem, in unserem Alter, dass der Körper nichts mehr verzeiht, sondern in dem Alter wird er noch relativ viel verziehen.
Da wird verziehen. Ja. Da muss es nicht immer die vegane Soja-Bowl sein. Da gibt's auch mal die.
Ich muss ja sagen, dass da die Nachwuchsleistungszentren schon ein bisschen anders waren. Mhm. Ja. Wenn du da eine eigene Wohnung gehabt hast und da kümmert sich einer nicht so richtig drum. Ja.
Ja. Das war damals im NLZ von 60, wo Marius Wolf war. Ja. Und also auch wirklich interessant. Also wenn ihr mal Zeit habt, lest es. Also bei Marius Wolf war ja auch eine Karriere, die schon fast abgemeldet schien. Und dann in letzter Sekunde hatten damals Fredi Bobic, der bei Hannover, da lief gar nichts zusammen für ihn. Da war er auf dem Weg zu Bochum. Und dann hat Fredi Bobic, damals Manager in Frankfurt, gesagt, Marius Wolf, das probiert es einfach mal. Ende vom Lied ist mit Frankfurt Pokalsieger geworden und dann im Anschluss zu Dortmund gewechselt. Genau.
Und Nationalspieler sogar
noch. Nationalspieler.
Geworden.
Hat vor anderthalb Jahren noch Länderspiele gemacht, Marius Wolf. Genau. Ja, das soll dieses gewesen sein. Marius Wolf ist gewissermaßen unser Lied der Woche. Wir haben noch einen Spieler, der, finde ich, auf sich aufmerksam gemacht hat am Sonntag, Ruben Vargas. Aus mehreren Gründen. Zum einen sportlicherweise. Ich fand, der war richtig aufgedreht, richtig motiviert. Hab von ihm Dinge gesehen, wo ich gedacht habe, schau an. Es geht ja auch ohne Schweizer Nationaltrikot manchmal. Wie habt ihr Ruben Vargas gesehen?
Gut. Ja. Also ich war überrascht, dass er da war, dass er noch da oder dass er jetzt da bleibt. Aber wie er die Rolle dann interpretiert hat, also ist er einfach eine Bereicherung für den FCA. Gut, das hat man jetzt in den 5 Jahren, wo er so da ist, weiß man ja, was er kann. Aber sag mal, da so eine Leistung hinzubringen mit dem ganzen Hintergrund, mit dem Wechseltheater, weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eigentlich mit der Zielgabe im Sommer gegangen zu gehen und dann passiert nichts, warum auch immer, und dann da zu bleiben und dann gleich so zu spielen, die 60 oder 65 Minuten, bis er halt dann platt war, weil er ja beide Länderspiele, letzte glaube ich 85 Minuten, oder weil er halt einfach platt war. Respekt.
Ja, das ist wirklich erstaunlich. Also vor allem, weil er war ja so in dieser Vorbereitung eigentlich außen vor. Also es war ja von Anfang an war klar, wie die Situation ist. Also er ist dann bei dieser M gewesen, er war dann nicht in Südafrika dabei. Und selbst dann, als er da war, war es ja immer so, er hat erst individuell trainiert. In den Testspielen ist er nie irgendwie so richtig berücksichtigt worden. Man hat eigentlich nie mit ihm geplant. Und du gehst immer davon aus, ja, wo gehe ich hin und so weiter. Und also ich stelle es mir tatsächlich für den Kopf auch sehr schwierig vor, dass du jetzt weißt, okay, mein Traum, irgendwo hinzugehen, ist jetzt geplatzt. Ich bin jetzt wieder in Augsburg. Und dann mit diesem, wie der Robby sagt, mit dieser ganzen Vorgeschichte so eine Leistung abzuliefern, da muss ich echt sagen, Respekt. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber ja, also wirklich gut. Und sind wir mal gespannt, wie das Ganze sich jetzt weiterentwickeln wird. Mhm. Weil der Vertrag läuft aus und wir hatten auch die Gelegenheit, da eben mit Jurendic, dem Sportdirektor, darüber zu sprechen. Und
am Sonntag nach dem Spiel, ja.
Genau, und da muss man schon sagen, der FCA wartet sich schon auch von dem Spieler so ein gewisses Entgegenkommen und nicht, dass einfach der Vertrag ausläuft und er dann ohne Ablösesumme gehen kann.
Genau, das ist eigentlich die größte Wunde in diesem Transfersommer für den FCA, muss man wirklich deutlich sagen. Ruben Vargas hat einen Marktwert roundabout 10 Millionen. Ungefähr ist das so die Ablöse, die du erwarten kannst, plus, minus ein paar Millionen. Ist ganz schön viel Holz für den FCA. Und Stand jetzt läuft dieser Vertrag eben im nächsten Sommer aus, nachdem jetzt kein Interessent offenbar da war, der gesagt hat, ich zahle eine Ablöse oder ich will den Vargas jetzt haben. Stand jetzt läuft der Vertrag aus, das heißt, der geht zum Nulltarif. Das ist eigentlich ein BWL-Verlust von 10 Millionen Euro, den du einpreisen musst. Das ist tatsächlich eigentlich die, in einem Transfersommer, der wirklich sehr wild war vom FCA, würde ich sagen, das größte Malus. Also wenn man auf da, wenn man in München, sagen wir, Max Eberl vorwirft, der hat Goretzka nicht weggekriegt. Das mag auch Gründe haben, unter anderem im Vertrag von Leon Goretzka, die da begründet liegen, ja. Dann muss man natürlich auch sagen, das ist auch eine Schwachstelle des FCA-Sommers, dass du Ruben Vargas nicht verkauft bekommen hast.
Andererseits gibt es Verträge und natürlich, warum sollte der Spieler dann von sich aus sagen, also wenn es kein Angebot gibt und warum sollte er dann gehen? Und dem Spieler dann vorzuwerfen, dass er einen Vertrag auslaufen lässt, finde ich auch schwierig. Also also das ist Win-Win heißt ja immer so schön, aber manchmal gibt es halt nicht Win-Win, sondern manchmal gibt es halt nur einen Gewinner und das ist in dem Fall momentan der Spieler, wobei andererseits ist er auch kein Gewinner, weil es ja sportlich für ihn jetzt nicht weiterging, sondern er musste in Anführungszeichen in Augsburg bleiben. Also ja, wirklich schwierig.
Ja, also der FCA hat ja Beispiel, wie man es machen kann mit Felix Dokai. Ja, da hat man den Vertrag dann verlängert und hat dann aber jetzt im Sommer ist der Wechsel zustande gekommen.
Auch auf den letzten Drücker, muss man auch sagen.
Ja, also das heißt, mit ein paar Zwischenstufen wie Leihe und dann Kaufpflicht, Kaufoption. Keine Ahnung, was jetzt in dem Vertrag steht, aber so könnte man es machen. Ob das zustande kommt, weiß nicht, wie der Ruben das sieht. Er hat im Winter, war der AC Florenz und der FCA sich ja einig auf den Transfer. Dann hat er gesagt, er macht ihn jetzt doch nicht, weil er einfach Angst gehabt, dass er vielleicht auf der Bank sitzen muss und dann die EM für ihn nicht so positiv läuft. Also es bleibt spannend. Ja.
Und zugleich hat der FCA ja ein bisschen die Daumenschrauben angezogen. Also Jurendic hat gesagt, der Spieler sollte auch mal überlegen. Wir haben auch in ihn investiert. Und also Klammer auf, wäre ein feiner Zug, Ruben, wenn du jetzt nur mal zumindest ein Jahr verlängerst, damit wir im Sommer eine Ablöse kassieren. Ja.
Andererseits kann der Spieler natürlich sagen, mache ich nicht oder der ist ein Berater, sondern da kassiere ich lieber ein bisschen Handgeld, eine Signing-Fee, dass ich irgendwo unterschreibe. Und dann, er ist natürlich jetzt wesentlich attraktiver als ablösefreier Spieler, der 50 Länderspiele für die Schweiz gemacht hat, der jetzt auch gegen St. Pauli gezeigt hat, ich bin richtig gut, dann kann er natürlich sagen, dann findet er sofort einen Verein. Also da glaube ich, dass es dann, da kann er sich aussuchen, wo er
hingeht. Was er natürlich beim FCA, aber auch, wenn man ehrlich ist, viel zu selten gezeigt hat.
Die Rückrunde natürlich schon auch gut war. Die Rückrunde war gut, die EM war gut und jetzt hat er auch gezeigt, dass er trotz dieser Umstände gut spielen kann. Also ja.
Ich finde es ein bisschen schade, weil eigentlich jetzt unter Jes Torup scheint er deutlich besser in Form zu kommen als unter den anderen Trainern. Das mag auch mit der Systemumstellung zusammenhängen. Aber der war ja immer auf der Außenbahn gesetzt. Und offenbar ist jetzt die zentrale Position, kommt ihm deutlich besser entgegen.
Ja. Wobei er in der Schweiz auch in der Nationalmannschaft oft außen spielt.
Ja, also da hat er, glaube ich, einfach bessere Mitspieler, weiß ich nicht. Oder also irgendwas scheint da besser zu sein. Ja, also weil das ist ja ein ganz anderer Spieler. Ja, also finde ich super interessant, die Personalie, weil du jetzt wirklich einen ich frage mich, warum sollte er eigentlich verlängern jetzt?
Ja.
Warum sollte er das tun? Weil er hat ja viel mehr Freiheiten, selbst wenn der FCA ihn mit einer Signing-Fee für seinen Vertrag bedächte, dieselbe Signing-Fee, also Kohle für Vertragsunterschrift, kann man das übersetzen, gibt es ja auch vielleicht bei einem anderen Verein, zu dem im Sommer 2025 frei ablösefrei
ist. Und Dankbarkeit ist natürlich in dem Geschäft auch immer schwierig, wenn es ums Geld geht. Also und da mache ich auch gar niemanden einen Vorwurf. Also das, wie gesagt, es gibt Verträge und wenn der Vertrag ausläuft, dann läuft er nun mal aus. Es kann niemand einen Spieler verpflichten, dass er einen Vertrag verlängert. Oft ist es ja die Situation, dass der Spieler froh ist, wenn er wieder nochmal einen Vertrag bekommt. denke da zum Beispiel an Mats Pedersen beim FC Augsburg, der war wahnsinnig glücklich, dass man den Vertrag verlängert hat. Aber in dem Fall ist es ja jetzt anders. Es gibt einen Markt für den Spieler und der kann sich im Sommer aussuchen, wo er hingeht.
Und auch der FCA soll schon ablösefreie Spieler verpflichtet haben, auch in diesem Sommer zum Beispiel. Naja, also das wird auf alle Fälle spannend werden, Ruben Vargas, wie es da weitergeht. Allgemein vielleicht noch ein Takt zu der Transferaktivität des FC Augsburg. Also es war ein Sommer, der seinesgleichen sucht, glaube ich, was Transferaktivitäten angeht. Wenn man die rein numerische Zählweise bemüht, die nicht ganz korrekt ist, finde ich, dann haben wir 21 Neuzugänge, 19 Abgänge. So macht Transfermarkt. Das ist nicht ganz richtig, weil da sind ein Haufen Jugendspieler dabei, Leihrückkehrer. Das ist nicht ganz korrekt. Ja,
aber Jakic zählt ja, glaube ich, dazu, der
genau, Jakic, der eigentlich
verpflichtet worden ist.
Aber ich habe jetzt mal, sagen wir, meine Rechnung, die auch nicht ganz ohne Schwächen ist, bemüht und habe mal geguckt, wer ist eigentlich länger als ein Jahr. Also für den Damen fällt er zum Beispiel eben nicht rein. Aber wer ist länger als ein Jahr da? Und das sind gar nicht mehr so viele Spieler. Das sind Maximilian Bauer, Jeffrey Hauveleo, Reece Oxford, der leider derzeit keine sportliche Rolle spielt. Vielleicht ist das irgendwann mal wieder anders. Mats Pedersen, da sind wir bei vierten. Dann sind wir bei Arne Meyer, Elvis Rexbitschei, und Fredrik Jensen, Ruben Vargas. Das sind acht.
Maxi Bauer, oder?
Maxi Bauer, habe ich den gesagt? Okay, es sind neun, Entschuldigung, es sind neun, genau. Neun von 29. Natürlich bei diesen 29, da kommen wir zu der Schwäche dieser Rechnung, sind dann auch Spieler dabei, wie gesagt, wie Daniel Klein, der ausgeliehen war und sowas. Aber es sind schon massive Umbauarbeiten. Also, und ich finde, das soll es nicht zu oft geben. Vielleicht in dieser Form vielleicht auch nur einmal, weil ein Punkt ist, sagen wir, das Mannschaftsgefüge, was du dann neu aufbauen musst. Das ist nicht ganz, das ist ja auch sensibel, eine Gruppe von fast 30 Menschen, die sich finden muss mit ihren Rollen, deswegen mit ihren Zuständigkeiten, wer macht was. Also das ist nicht ganz einfach und ich finde, das soll es nicht zu oft geben. Und dann ist es natürlich auch, da sind wir bei Philipp Tietz, was anfangs des Podcasts angesprochen worden ist, du brauchst ja sowas wie Identifikationsfiguren. Ja. Und da muss ich sagen, also wenn mein Auge jetzt beim FCA in der Startelf, also nichts gegen die Neuen, die können alle in diese Rollen reinwachsen, das kann auch alles gut werden, aber du hast jetzt erstmal wenig, sagen wir, Fixpunkte, an denen das Auge und auch die Emotionen der Fans, behaupte ich jetzt mal, erstmal hängen bleibt. Mhm. Ja, also konkret, der Nachwuchs sagt, er möchte jetzt einen Flock auf seinem Trikot haben zum Geburtstag. Ich habe gesagt, ja, welchen denn? Sagt er, stimmt. Also eigentlich Dorschi fand er immer cool. Ich sage, ja, den gibt's eben nochmal. Dann wen noch? Demirovic, ja, den gibt's auch nicht mehr. Und jetzt kannst du überlegen, ob du so einen grimmigen Holländer hinten drauf machen willst. Und dann wird's einfach schon schwer, wenn du sagst, ja, ich möchte jetzt einen FCA-Spieler drauf haben. Also sehr wahrscheinlich wird jetzt acht Haller werden, ja, weil den kann man jetzt nicht mehr wegtransferieren. Aber ja, das meine ich damit. Also du brauchst eine emotionale Klette, wo du dich da irgendwo ankleben kannst. Ja, und das ist jetzt mit so einem Transfer, sagen wir, nicht ganz leicht. Ja,
und ich muss nochmal auf den Mannschaftsrat zurückkommen. Ja. Also ich finde, in diesem Mannschaftsrat ist auch Kevin Schlotterbeck, ist meiner Meinung nach auch nicht drin, wo ich dann sage, das sind die Spieler, die momentan diesem Verein schon Identifikation geben können. Klar, Schlotterbeck ist auch erst seit diesem Sommer da, aber irgendwo geht's auch ums Deutschsprachige. Das hört sich jetzt vielleicht hart an, aber es ist schon so, dass du das natürlich auch verbindest. Also ich habe zum Beispiel jetzt mal gefragt, wie reden die denn momentan eigentlich miteinander? Also du hast ganz viele Spieler die Französisch sprechen, muttersprachlich. Dann hast du Spieler, die Englisch sprechen. Du hast Kroaten. Du hast, also es ist wirklich großes Sammelsurium momentan. Und ich glaube, das ist tatsächlich wirklich nicht so einfach. Jetzt Torob hat's ja auch angedeutet auf der PK vor dem Spiel gegen St. Pauli. Also diese Mannschaft, die muss jetzt echt zusammenwachsen. Ja. Und dann muss man wiederum sagen, zum Glück hat man gegen St. Pauli gewonnen, weil das halt schon wieder so ein Sieg, der schweißt, also immer Erfolg schweißt es zusammen. Ja. Nichts ersetzt Siege. Wir kennen alle den Spruch,
Siege sind doch nichts zu ersetzen.
Genau. Ja, ja. Und tatsächlich ist es so. Also ich möchte nicht dran hängen, was jetzt passiert wäre, wenn man jetzt dieses Spiel gegen St. Pauli unentschieden, vielleicht sogar verloren hätte, weil dann wäre diese ganze Thematik natürlich schon nochmal intensiviert worden. Und so kann es schon helfen jetzt. Aber es ist tatsächlich, wie du sagst, momentan schwer, diese Mannschaft zu greifen. Ja. Und ich habe mir auch ganz schwer getan, vor dieser Saison diese Mannschaft irgendwie einzuschätzen. Und so richtig einschätzen kann ich sie immer noch nicht. Mhm. Aber so ein Sieg hilft natürlich. Aber das wird jetzt ein ganz spannender Prozess in den nächsten Wochen.
Und dann kommt es ja noch dazu, dass es Spieler gibt, wo du sagst, die haben eigentlich die Klasse, aber die die strugglen erkennbar erstmal mit der Anpassung auf Bundesliga. Ich gucke da im Detail wirklich auf Dimitrios Giannoulis, der eigentlich sportlich die Klasse mitbringen muss. Bringt er auch mit, ja, bin überzeugt davon. Aber der erkennbar richtig Probleme hat mit der Umstellung auf Bundesliga. Und das sind halt auch Faktoren, die neben den sprachlichen und ich nenne es jetzt mal soziologischen Komponenten, du einfach einpreisen musst. Und das passiert halt einfach auch. Und deswegen an mir war es, muss ich ganz ehrlich sagen, zu viel Wechsel in diesem Sommer. Ich habe sehr vieles verstanden und gut geheißen. Und das möchte ich nur einmal noch sagen, was ich überhaupt nicht verstanden habe und für einen großen Fehler halte, ist der Abgang von Arne Engels. Weil Arne Engels hat zwar 13 Millionen gebracht, das stimmt alles, ja. Und das ist eine Wahnsinnsrendite, aber das wusste man nach Monat zwei, wo der hier war, weil du den für einen Apfel und ein Ei aus Brügge bekommen hast. Und ich bin mir absolut zu 100% sicher, dass der, wenn der hier gespielt hätte, ein Jahr, nächstes Jahr für deutlich mehr Geld, für 20 Millionen oder sowas gegangen wäre.
Sehe ich ein bisschen anders.
Ja.
Also wenn du so ein Angebot kriegst bei so einem Spieler, muss ich einfach Ja sagen. Er weiß, was in dem Jahr passiert und was sicher noch sagen. Jetzt Thorup hat nicht voll auf dem Arne Engels gebaut. Ja, der war kein Stammspieler unter dem Jes Thorup. Die haben zwar immer sehr viel Potenzial zugesprochen, aber er hat ihm nicht voll vertraut. Und wenn der Trainer dann in so einem Spieler nicht hundertprozentig steht und sagt, den brauche ich, muss das machen. Ja.
Und das war auch daran erkennbar, dass Arne Engels jetzt in der Vorbereitung eigentlich auf der Position 10 gespielt hat, die ja wirklich nicht seine Stammposition ist, sondern er ist ja eher so der Achter, aber man hat da von vornherein anders geplant. Also weil wenn Arne Engels tatsächlich als Stammspieler eingeplant gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, dann hätte er auf der 8 spielen müssen. Aber so war, weil das ist ein Spieler, der braucht das Spiel vor sich. Der mit Rücken zum Ball ist es immer schwierig für ihn. Also deswegen.
Wobei, da hätte er jetzt ja wahrscheinlich auch gespielt, um Gegenargument. Also weil
ja, andererseits hat er mich da, muss ich auch sagen, in der Vorbereitung nicht überzeugt auf der Position. Also ich finde einfach, Engels ist ein zentraler Spieler auf der 8 und kein so ein Vargas-Typ ist er einfach nicht, der so offensiv spielt und ausweicht auf die Flügel und sich da die Bälle holt, sondern der ist einer, der das Spiel vor sich braucht.
Meine ich, aber der hätte jetzt wahrscheinlich auf der 8 gespielt, weil Vargas ja sowieso da ist. Es gibt auch einen Ersatz auf der 10.
Ja.
Und unterm Strich ist es halt eine Entwicklung, die eigentlich relativ der ist gekommen, hat ein mega gutes erstes Halbjahr gehabt. Das zweite Jahr jetzt war Höhen und Tiefen, aber das sind die normalen Entwicklungen, die du hast in dem Alter. Und der ist fußballerisch so gut und aber, hat so eine gute Übersicht. Der hat die Standards gemacht, der wäre, da bin ich mir absolut sicher, der hätte nochmal eine Entwicklung, deutlichen Entwicklungssprung gemacht, den wird er jetzt in Glasgow nämlich anmachen.
Aber wenn dein Trainer nicht voll auf ihn setzt, wie alt ist der Arne? 21.
20,
ja, 20, oder? Ja. Aber das ist, der wird weiter Schwankungen haben und dann bekommst du ein Angebot und sagst, okay, Celtic zahlt 13 Millionen plus.
Aber das ist doch keine irre Summe, 13 Millionen in diesen Tagen.
Ich finde für den FCA schon, wenn ein Spieler, wo du nicht genau weißt, wo es hingeht. Ja.
Aber markttechnisch weißt du schon,
lass den mal eine langfristige Verletzung kriegen.
Aber das
weißt du, ob der noch baut und sagen wir, er wollte ja selber auch, ja, also er hat ja auch schon gesagt, nächster Schritt, ja. Ich meine,
Also ich richtig gemacht. Ja, okay, also ich sehe, der Vertrag lief nur bis 2027, du hättest eine Entwicklung gehabt, die sehr deutlich nach oben gegangen wäre und da sind wir auch wieder beim Punkt, das wäre ja ein Spieler weniger gewesen, den du hättest ersetzen müssen, ja, jetzt hast du für Arne Engels auch wieder einen Ersatz holen müssen, aber also ich fand es verfrüht, ein Abgang von Arne Engels, klar, der wäre irgendwann gekommen, aber ich hätte gesagt, dieses Jahr lieber Arne noch nicht, aber das habe nicht ich entschieden und viele finden es auch gut. Ich finde es, wie gesagt, nicht gut. Das ist dann einfach so. Aber jetzt sind wir bei einem vertraglichen Situation. Gab es vor St. Pauli-Spiel eine Meldung, dass Jes Thorup verlängert hat, aber nur um ein Jahr. Also bislang lief der Vertrag bis 25, jetzt bis 26. Er wäre also auch im Sommer 25 in einem Jahr ausgelaufen. Was ist davon zu halten?
Ja, prinzipiell kam, glaube ich, der Zeitpunkt so ein bisschen überraschend. Also das wurde ja auch danach gefragt, wobei er das so ein bisschen abgebügelt hat, dass es jetzt irgendwie halt sich so ergeben hat, dass man lange in Gesprächen war und dass man jetzt einfach übereingekommen ist, dass jetzt alles passt und dann hat man das auch möglichst schnell offiziell machen wollen. Hat mich jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht, der Zeitpunkt so unmittelbar vor dem Spiel gegen St. Pauli. Vielleicht wollte man auch ein Zeichen setzen. Hatte ja diese Serie mit 5 Niederlagen in der vergangenen Saison, jetzt eben auch keinen Sieg am Anfang der Saison, dass man jetzt sagt, obwohl es momentan nicht top läuft, wollen wir mit diesem Trainer die Zukunft gestalten. So interpretiere ich es auch ein bisschen und dann macht es dann schon wieder Sinn. Prinzipiell, ja. Ich bin immer, also bei Trainern bin ich immer irgendwie so hin und her gerissen. Also klar werden inzwischen ja auch Ablösesummen für Trainer gezahlt, aber ich sehe das immer noch nicht so wie im Spielerkontext. Und deswegen drängt sich das bei mir nicht immer so auf, ob jetzt mit dem Trainer verlängert wird oder nicht. Ja, also ich glaube, wenn trotzdem irgendwann mal ein Angebot kommen sollte, klar, dann kann der FCA auch für den Trainer Ablösesumme verlangen. Ich glaube, das ist auch wirklich der Hintergrund. Aber ansonsten, wenn ein gutes Angebot kommen wird, dann wird der Toro immer sagen können, Leute, passt auf, ich kann jetzt Nationaltrainer in Dänemark werden, das würde ich gerne machen. Und ich glaube, dann würde der FCA auch schauen, dass er irgendwie eine Lösung findet. Also deswegen Verträge bei Trainern finde ich immer, ja, bisschen anders als bei Spielern.
Du hast halt jetzt, darauf kann man es vielleicht auch so ein bisschen münzen, keine Unruhe, weil wenn jetzt der Vertrag ausgelaufen wäre und du hättest dir vielleicht bis März, April Zeit gelassen, was spät gewesen wäre, dann hätte ja immer die Diskussion losgegangen, ja, was macht denn der Torup jetzt nächstes Jahr? Und diese Frage ist jetzt zumindest mal nicht akut, ja. Und zugleich bekommt der FC Augsburg auch eine Ablösesumme, wenn es jemand geben sollte, der sagt, yes, wir wollen dich haben. Aber auch dann muss erstmal, glaube ich, das Angebot attraktiver sein als eine von 18 Bundesligamannschaften.
Also ich glaube, es war einfach ein Statement von beiden Seiten, dass jetzt mal Ruhe einkehrt. War ja das mit dem Lars Knudsen, der in der Riemstrink da die dänische Nationalmannschaft betreut hat. Dann ist ja klar, dass dann die nächste Frage kommt, ja, Cheftrainer ist ja auch Däne, vielleicht macht es ja der. Ich glaube, das ist jetzt erstmal, denke ich, vom Tisch.
Also es ist keine perspektivische, langfristige Geschichte, sondern es ist erstmal eine akute Beruhigung, so kann man es vielleicht sagen.
Ja, genau. Also Torup hat ja in seiner Trainerkarriere gezeigt, dass er schnell handeln kann, wenn sich was anderes auftut sportlich. Ja. Aber es ist ja schon mal von ihm ein Zeichen, dass er sagt, okay, bis 2026 kann ich es mir beim FCA mal vorstellen.
Mhm. Ist auf alle Fälle ein Aushängeschild.
Wie der Johannes gesagt hat, Fußball.
Ja, geht schnell.
Ist alles möglich, ja.
Also. Ja. Aber Jes Torup tut dem FCA gut. Das ist, eine der Aushängeschilder, die dieser Verein hat und der wirklich einfach ein super sympathischer Dude ist. Deswegen feine Sache. Und langfristig ging es mit dem FCA jetzt auch, also auch nach diesen 7 Spielen ohne Sieg, eigentlich schon in eine recht gute Richtung. Deswegen gute Sache. Wenn wir jetzt gerade noch bei den Länderspielsachen sind, auch noch eine gute Nachricht. Der FCA hat einen weiteren Nationalspieler, Elvis Rexbitschei. Was sagt Rexbitschei?
Rexbitschei?
Ja, genau. Ja. Elvis Rexbitschei ist jetzt, das hat ein bisschen überrascht, jetzt erst Nationalspieler des Kosovo geworden. Und mich hat es gewundert, warum denn jetzt eigentlich erst? Aber du weißt, warum das so ist. Warum jetzt erst mit, ich glaube, 26?
Mit 26, ja. Also wir haben uns schon gewundert, dass der Kosovo so viele gute Nationalspieler hat, dass er auf Elvis Rexbitschei verzichten kann. Aber es gab jetzt eine Gesetzesänderung, dass er jetzt seinen deutschen Pass nicht mehr abgeben muss, bevor er für den Kosovo spielen darf. Das wäre nämlich vorher der Fall gewesen. Und das hat er gesagt, dass jetzt nach dem Spiel gegen St. Pauli hat er das erklärt. Das stand für ihn... Also das hätte er niemals gemacht, dass er einen deutschen Pass abgibt. Und jetzt gibt es aber die Möglichkeit, dass er trotzdem für den Kosovo spielt. Ich schätze mal, hat er die doppelte Staatsbürgerschaft, wie auch immer, oder hat er die vorher schon? Also ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, wie da die Gesetzeslage war. Aber jetzt darf er auch in der Nationalmannschaft spielen und fängt dann eigentlich für seine Verhältnisse relativ spät mit einer Länderspielkarriere an. Mhm.
Das ist einer der nächsten Nationalspiele, die der FCA hat. Jetzt haben wir Nationalspiele aus, also auch das ist die Kehrseite der Medaille, aus dem Benin, das sind nicht gerade die nächsten Länderspielreisen, Kongo? Aus Nigeria, dem Kongo, da ist der Kosovo fast noch ums Eck, ja, aber
Kroatien, Dänemark, ja. Also haben wir Dänemark, ist Petersen gerade aktuell?
Nein, Schweiz ist nah.
Ja. Ja, genau. Ja,
ich sag mal, das wird natürlich schon ein Ding mit den afrikanischen Nationalspielern, weil der Afrika-Cup, also läuft jetzt die Qualifikation, der ist ja in diesem Winter nicht, aber der sorgt natürlich schon für Unruhe. Bisher hat man das immer so aus der Pfanne gesehen bei den Vereinen, die da involviert waren, aber das wird ein FCA nächstes Jahr wahrscheinlich schon auch treffen. Also das ist eine neue mhm. Sachlage, mit dem der FCA umgehen muss. Ja.
Ja, ist auch ein Zeichen der gestiegenen Qualität. Also klar, es ist schwieriger, in die Nationalmannschaft Deutschland zu kommen als Team von Benin, bei allem Respekt. Aber trotzdem, du hast Qualität dahingehend, dass diese Spieler für gut befunden werden, ihre Länder international zu vertreten. Und das sagt ja auch schon einiges aus.
Bei, wer weiß bei der Fluktuation, wie viel Umbruch wir dann stimmt, wieder haben, wie viele stimmt. Spieler dann ein Jahr länger als ein Jahr im FCA
waren. Bis der Afrika-Cup da ist. Na, passiert noch viel. Ja. Da haben wir wieder 20 Abgänge und Neuzugänge. Also wie gesagt, das sollte bitte nicht jedes Jahr der Fall sein. Und das, was man dem FCA, und das ist vielleicht mein letztes Wort zu der ganzen Geschichte, früher vorgeworfen hat, manch aus meinen Ecken, dass man die Spieler zu lange hält, das kann man jetzt nicht mehr so aufrechterhalten. Jetzt ist vielleicht gerade das Gegenteil der Fall, dass man vielleicht so, ja, vielleicht, ja, man muss halt aufpassen, dass man kein Durchlauferhitze wird, sage ich jetzt mal. Richtig, ganz ungeschönt, ja.
Das Sprungbrett kommt gar nicht mehr zur Ruhe, würde ich sagen, momentan. Ja. Das wackelt die ganze Zeit noch. Das sind
ganz schöne Bilder, du. Durchlauferhitze, Sprungbrett, aber es ist so.
Ja, ist dann so.
Man muss nochmal Lanze für den Marinko Jendrit zu sprechen, sie waren schon vorbereitet, ja. Also bei dem Demirovic-Transfer hat man dann gesehen, da war sofort Ersatz parat und das ist.
Aber das hat schon vorher da.
Stimmt. Und ja. Dass hinten raus so hektisch geworden sind, das ist ja nicht so sehr am FCA gelegen, sondern es ist, dass die Transfers weg so schlecht, so spät zustande gekommen sind, ja. Mhm.
Ja.
Also es bleibt spannend. Ich finde, das ist eine hochinteressante Mannschaft mit Risiken und Chancen.
So ist es. Aber Wechsel gibt es nicht nur in der Mannschaft, sondern auch das Präsidium. Ist am Montagvormittag noch was reingekommen. Es gab jetzt eine Änderung des Präsidiums. Vorher gab es 4 Plätze. Jakob Geier und Dr. Gerhard Ecker scheiden aus. Und Jürgen Urban ist neu im Team. 53-jähriger wird Diplom-Betriebswirt, der zusammen mit Markus Krapf und Raphael Brandmüller das neue dreiköpfige Präsidium des FC Augsburg bildet. Ja, vielleicht noch was ist davon zu halten.
Das ist wie im Fußball, im Verein, in der Mannschaft, das ist ein Generationenumbruch. Jakob Geier war jetzt, glaube ich, über 20 Jahre der Präsident. Max Krapf setzt es auf Leute aus seinem Umfeld, das zu bewerten. Mal schauen.
Ich meine, dahingehend ist es ja ein ganz normaler Vorgang, dass du immer um dich Leute scharst, die du kennst, denen du vertraust. Es ist natürlich schon auffällig, dass so die ganzen Leute, die so mit Hofmann noch in dem Präsidium waren und die so so eben eher näher standen, dass die jetzt immer weniger werden, um so mal auszudrücken, und dass jetzt halt immer andere Leute kommen. Andererseits auch ganz normaler Vorgang, würde ich sagen. Also würde glaube ich, unser eins auch so machen, dass er eher Leute sich mit ins Boot holt, mit denen er sehr gut kann. Und ich glaube, das machen jetzt auch Markus Krapf. Und ich würde sogar Michael Ströll da jetzt noch mit einbeziehen.
Mhm. Ich glaube einfach, dass das auch Verjüngungskur ist, ja. Wo man sagt, okay, es kommt wieder frisches Blut rein. Auch schon, wie der Johannes gesagt hat, dass man alte Zöpfe mal abschneidet. Mhm.
Ganz zum Schluss noch zu einer Sache, über die man wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen könnte, aber das soll hier nicht unerwähnt bleiben. Es gibt Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den FC Augsburg, die gibt es schon seit längerer Zeit, seit 3 Jahren, und da geht's jetzt, das sind jetzt, so muss man es formulieren, Strafbefehle erlassen worden gegen FCA-Angestellte. Hintergrund ist der, dass man, um es jetzt mal, sagen wir, weniger juristisch zu formulieren, Lohndumping betrieben haben soll, dahingehend, dass man Leute nicht angemessen bezahlt hat, und das wirkt sich wiederum steuerlich aus. Kann man das so sagen, Robby, der du in der Thematik drin bist?
Ich habe Gott sei Dank nicht so viel mit sowas zu tun, aber so in die Richtung, also privat, also ich glaube, in die Richtung geht schon, dass man einfach den Nachwuchsbereich, also es geht ja nur um den Nachwuchsbereich, Trainer oder Mitarbeiter halt nicht den gesetzlichen Mindestlohn bezahlt hat, dass man da der Vorwurf, dass man da halt versucht hat, Sozialversicherungsbeiträge, Steuern zu sparen. Und da sind jetzt 2 Strafbefehle beantragt worden für das, dass da damals, glaube ich, über 60 Leute angerückt sind in der BWK-Arena, in der Geschäftsstelle und im NLZ und noch beim Steuerberater. Ist das... Ich kann schlecht beurteilen, ob das jetzt heftig ist. Also ein Strafbefehl ist ja so die niedrigste Form einer Bestrafung.
Oder sagen wir so, der
Schaffner. Ich glaube, es ist ein großer Graubereich, ja, in den Steuerfragen und in den Sozialversicherungsbeiträgen, wie man was erklären kann, warum der da ist und warum der da ist. Ich glaube, das Größere ist das Moralische, dass man sagt, okay, ein Bundesliga-Club, der knapp 100 Millionen oder 90 Millionen Euro Umsatz und spart jetzt da unten. Das ist, glaube ich, mehr der moralische Aspekt, wie das dann jetzt wirklich steuerrechtlich, was da wirklich für Vergehen sind.
Also steuerrechtlich,
genau. Der FCA ist nicht der Einzige, der das macht, ja.
Was es nicht weniger verwerflich macht. Ja. Also insgesamt sollen, wenn man bei den reinen Zahlen sind, sollen Stand jetzt 64.000 Euro Sozialversicherungsbeiträge zu wenig entrichtet worden sein. Das ist die juristische, finanzielle Geschichte.
Genau,
aber Punkt ist halt der, dass man sagt,
das es war gibt, aber über 4 Jahre.
Genau,
die anderen 109.000 Euro.
Zwischen Juni 17 bis Juni 21. Ja. Genau. Was man natürlich dann dahinter steht, wie du sagst, ist der Vorwurf, dass man sagt, man hat ein Unternehmen, was 100 Millionen Euro knapp Umsatz macht und mittlerweile, und was die Jugendtrainer nicht in dem Maße normal bezahlt, wie es, also die kriegen halt nicht mal Mindestlohn. Und sagen wir, natürlich haben die auch etwas davon. Das ist die Gegenposition, beim FC Augsburg Expertise und Erfahrung gesammelt zu haben. Ich glaube aber, dass beides möglich sein sollte, dass man sowohl den Leuten einen Pluspunkt in dem Lebenslauf gibt, als auch, sagen wir, das Ganze angemessen bezahlt. Aber wie gesagt, das letzte Wort noch nicht gesprochen, denn Strafbefehl setzt ja, um wieder ganz kurz juristisch zu werden, eine Geständnisfiktion voraus, wie mir jemand gesagt hat. Das bedeutet, ein Strafbefehl hat beinhaltet, dass du sagst, ja, das ist die Strafe, die du kriegst, wenn du sagst, jawohl, ich bin schuldig. In dem Moment, wo du sagst, nein, ich bin nicht schuldig und ich möchte es gern verhandelt haben, da, was die betroffenen Personen getan haben, dann wird neu verhandelt. Und dann kann es auch so sein, dass die Strafe, die, sagen wir, aufgrund der Geständnisfiktion, also dem gedachten Szenario, dass du dich schuldig bekennst, nicht mehr zuteil wird, dass die höher wird.
Ja.
Genau. Das kann passieren. Das wird verhandelt werden. Statt jetzt haben die, Robby, die betroffenen Personen gegen die Strafbefehle Einspruch eingelegt. Gell?
Die haben Einspruch eingelegt.
Genau.
Bloß mal Informationen. Mhm. Das heißt, dass es vielleicht zur Verhandlung kommen kann, wie das jetzt genau juristisch dann der Weg weitergeht. Weiß jetzt noch nicht so. Genau, aber.
Ja. Jawohl, so ist das Ganze. Also da bleiben wir dran. Und ansonsten möchte ich nur noch eine Sache sagen, nämlich vielen Dank an alle Hörer des ehemals benachbarten Podcast Feuer und Flamme, den gibt es seit kurzem nicht mehr. Rest in Power, da gab es vor 2 Wochen die letzte Folge von den Kollegen Scharnagel und Störmann. Vielen Dank an die Staffelübergabe sozusagen. Die Kollegen haben doch gesagt, sollte es jemand geben, der uns nicht kennt und bislang nur Feuer und Flamme kannte, die sollen doch rüber machen. Für den Fall, dass jemand rüber gemacht hat und bis jetzt noch dran geblieben ist und uns bislang nicht kannte, sage ich vielen Dank und herzlich willkommen. Fühlt euch hier zu Hause. Auch hier habt ihr, glaube ich, ein breites Informationsspektrum, was wir euch anbieten und das Ganze vielleicht nicht allzu ernst serviert. Und ansonsten vielen Dank an die leider nicht mehr existenten Podcast-Kollegen von Feuer und Flamme. Vielleicht gibt es da irgendwann mal wieder eine Reunion, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass dieser Verein auf alle Fälle groß genug wäre und die Fanbase auch für mehr als einen oder für auch einen weiteren Feuer und Flamme-Podcast. Aber ist halt jetzt einfach mal so. Wir sagen ansonsten vielen Dank fürs Mitsprechen, die Kollegen Graf und Götz mitdiskutieren, danke, mitsprechen. Danke. Und wir hören uns in einer Woche wieder nach dem Spiel. Das ist ja schon, es geht ja knall auf Fall. Mainz ist Freitagabend Heimspiel. Und dann geht's auswärts nach
Leipzig.
Nach Leipzig, genau. Wird spannend, was da zunächst da ist. Und vor allem auch Mainz ist beatable, glaube ich. Immer noch trotz Bo Henriksen. Ja. Wie das Ganze ausgegangen ist, hört ihr in einer Woche. Sagt, sollte uns jemand nicht kennen, das Ganze weiter, dass es uns gibt. Bewertet uns gerne 5 Stars, wenn es geht. Und ansonsten vielen Dank fürs Weiterempfehlen, Weitersagen. Bis in einer Woche. Ciao.
Ciao.
Ciao. Servus.
Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.